Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Nico und herzlich willkommen.
Hallo Niki, hi, na?
Hi.
Wir sind wieder da mit, ihr habt es im Intro gehört, Badab Malstrom Komplex. Und zwar Episode 86, Badab Malstrom Komplex Nummer, und jetzt haltet euch fest, römisch 31. Und Untertitel Finale. Denn tatsächlich ist das die finale Folge zum Badab War. Wir, wie angekündigt, machen wir halt so ein kleines Nachspiel noch mit was wurde aus wem. Aber das hier ist das Finale und wir werden es heute tatsächlich abschließen.
Epochal.
Ja, epochal. Also wir haben alleine, dann insgesamt mit der Folge, die noch kommt, haben wir 16 Monate Badab War zelebriert.
Sogar noch,
schon eine ganze Menge, ne?
Nee, sogar noch länger. Wir haben ja auch noch andere Sachen zwischendurch aufgenommen.
Ja, sag ich ja, aber reine Releases waren das 16 Monate.
Ach so, ja, okay, krass.
Ja, ja, crazy, crazy. Bevor wir da aber reingehen, Grabowski, hast du noch was zur Polaris zu sagen, die jetzt ja bald ansteht?
Da habe ich nur eins zu sagen, dass sie vom 11.10. bis 13.10. nach wie vor stattfindet und wir natürlich hoffen, dass ihr zahlreich erscheint und uns besucht an unserem Stand und eine Runde zockt und ein bisschen erzählt und sowas, ein bisschen quatscht und so.
Sehr schön.
Schöne Zeit habt.
Wir freuen uns alle gewaltig und ja, das ist ja dann auch schon bald.
Ja, lange dauert es nicht mehr.
Morgen in 2 Wochen. Von unserem jetzigen Standpunkt. Aber wenn die Folge rauskommt, ist es gar nicht mehr lange. Dann sind es nur noch 1,5 Wochen quasi. Ja, wir haben eigentlich im Prinzip kaum Badab Progress gemacht. Ich habe gestern nochmal so ein Einführungsspiel gemacht für einen neuen in unserer Spielerunde. Grüße gehen raus an den lieben Flo und den lieben Jan. Mit denen habe ich zusammen, ich habe quasi den Schiedsrichter gemacht und die beiden haben gezockt. Cooles Spiel auf unserer, einer der Hyra-Dschungelplatten. Ja, aber mehr Badab Progress war da jetzt auch nicht. Wir stecken alle bis zum Hals in der Horus Heresy und haben da viel, viel Freude dran. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Badab War meiner Meinung nach einer der besten oder der beste Konflikt in Warhammer 40.000. Und ja, da kommt auch nichts aus 30k wirklich ran, muss ich sagen. Aber gut, wir deep diven ein letztes Mal in den Badab-Konflikt, bevor er beendet wird. Und wir starten 3118 913 M41. Was ist denn da passiert, Niki?
Und zwar, vielen Dank, Andy. Also der
finale. Ich dachte, wir enden alle auf I, da dachte ich, das machst du einfach mal mit.
Ach so, ja, dann möchte ich aber, dass Nils Nili heißt.
Wann? Ach so, ja.
Nini De Angelo.
Niki, Nili und Andy.
Oh Gott.
Und dann, oh ja, dann kommt Dennis. Das, oh Mann.
Danny, hallo?
Oh, stimmt, ja, natürlich. Boah.
Oder einfach Denissi.
Das. Phänomenal. Nili, Niki, Andy und Danny. Oh, toll, jetzt habe ich ein Ohr. Ah, ich werde heute Nacht gut schlafen.
Sehr gut. Bevor die Zuhörer einschlafen, fängst du am besten einmal an.
Total. Genau, die Zeit hattest du schon durchgegeben. Der finale Angriff beginnt und zwar auf Badab Primaris. Und zwar nachdem die Loyalisten das Sternsystem unter ihre Kontrolle gebracht hatten und die restlichen Verteidigungsschiffe zerstört haben und zu Tode gejagt haben, nachdem die Raptorus Rex den eisernen Stahlring um Badab Primaris zerstört hat, da wird jetzt einfach nochmal das ganze System gesichert. Und nachdem dies passierte, wurde Badab Primaris von den Angriffsflotten umzingelt. Dann parallel, damit natürlich jetzt nicht auch nur ein einziger Steuerhinterzieher davonkommt, machen die Exorzists und die imperiale Raumflotte den Hafen zu, Also die sorgen dafür, dass niemand das System verlassen kann und blockieren jeden Mandeville-Punkt, damit keiner in den Warp übertreten kann. Der frühere Plan, also es gab tatsächlich mal einen früheren Plan, bevor irgendein Irrer irgendwas vorne an die Raptorus Rex rangeschraubt hat. Der frühere Plan, um Primaris oder Bada Primaris anzugreifen, war, dass die Raptorus Rex sich dem orbitalen Abwehrbatterien entgegenstemmt und quasi den Angriff einleitet. Das ist aber dann nicht mehr so richtig möglich, da auch eine mobile Ordensfestung den ein oder anderen klitzekleinen Lackschaden davonträgt, wenn man damit einen, naja, eisernen, gigantischen Satellitenring zerschießt. Jedenfalls, es gibt strukturelle Schäden massiver Natur. Es ist einfach nicht möglich, mit der Raptorus Rex, ohne dass sie natürlich komplett zerstört wird, Bada Primaris anzugreifen. Somit musste schnell ein neuer Plan her. Denn die Verteidigungslaser und die orbitalen Abwehrbatterien von Bada Primaris waren immer noch weithin sehr gefürchtet, da groß in der Anzahl und heftig im Austeilen. So, was kann man da machen? Man überlegt, okay, nur eine Schlachtbarke, also wirklich die größten Space Marine Schiffe überhaupt, können einem Beschuss lange genug widerstehen, um dann im Orbit aktiv irgendwas machen zu können. Sei es jetzt die Abwehrbatterien aufs Korn nehmen, Waffen abwerfen, also irgendwie agieren, ohne nicht gleich pulverisiert zu werden. Wie ihr wisst, haben sich die Star Phantoms in diesen Krieg gemeldet und kamen in voller Stärke an und baten nun auch in diesem Moment um die Ehre, die erste Angriffswelle zu führen. Und ihre Schlachtbarke, die uralte Schlachtbarke, Memento Mori, sollte sich den Kanonen von Bada Primaris entgegenstemmen. Das ist so jedenfalls der erste Plan und man hat da natürlich auch nicht lange gefackelt und gesagt, jo, ihr dürft.
Hast du eigentlich was zur Raptorus Rex gesagt?
Ja, mehrfach. Ja. Hast die, du? Die ist kaputt.
Ja, die ist kaputt.
die hat etwas
mehr so ganz gut beisammen.
Die hat etwas mehr als nur ein wenig Lackschaden davon getragen, hatte ich gesagt.
Wir erinnern uns an die festgebundene Sonne und so.
Einfach mal ein Stück Stern vorne rangeschraubt. Ja, nicht ganz einfach. Deswegen wurde ja dieser Angriffsplan hastig überarbeitet und statt einmal wie vorher geplant, einen Rambock in den Orbit mit der Raptorus Rex zu starten, hat man jetzt einen Dreizackenangriff geplant. Und zwar neben den Kanonen von Bada Primaris gab es auch noch eine weitere gefährliche Abwehr, nicht Batterie, sondern eine Abwehrvorrichtung auf dem Planeten oder viel eher über dem Planeten. Und zwar gab es dort noch die Highguard Orbitalstation, die früher als eine Art Ordensfestung genutzt wurde oder Festungskloster genutzt wurde und nun eine waffenstarrende orbitale Geschützplattform ist. Und jetzt muss man überlegen, wie machen wir es? Der dreizackige Angriffsplan nimmt Gestalt an. Und zwar die erste Zacke ist der Angriff auf die Orbitalstation durch zwei Kompanien der Star Phantoms, unterstützt von den letzten Elementen der Firehawks, die überhaupt für sowas noch da sein können.
Ja, ich finde crazy, dass die Firehawks wirklich bis zum Ende dabei sind, ne?
Also, Alter, ja.
Die haben einfach durchgezogen, ne? Das muss man einfach so sagen. Das war mir auch immer gar nicht klar, als wir mit Butterbore angefangen haben. Ich hatte wirklich gedacht, die scheiden dann aus. In dem Moment, wo hier Inquisitor Frayn übernimmt, sozusagen, fliegen die raus. Mir war nicht klar, dass die bis zum Ende da wirklich so mitmischen.
Ja, und noch dazu haben sie auch darum gebeten, unbedingt mit da teilzunehmen. Also die waren zwar schon abgezogen worden von größeren Konflikten, naja, hatten ja auch keine Schiffe mehr, effektiv, also keine Flotte. Ja. Und
haben sie jetzt noch die Raptorus Rex zerschrammt.
Das auch noch. Aber die wollten ja unbedingt ihren Teil dazu beitragen. Deswegen baten sie auch darum, definitiv mit an Bord zu sein für den letzten Angriff.
Ja, wo das ja erst ein bisschen gewirkt hatte, als wenn die dann, ja, wo sie abgezogen wurden oder teils abgezogen wurden, als wenn da irgendwie Schicht im Schacht ist, ne?
Ja, voll.
Also so, das hätte ich dann da irgendwie rausgeschlossen, dass sie jetzt ihren Soll erledigt haben, so ja, okay, es lohnt sich halt gar nicht mehr und ja, dann kommen sie nochmal fürs große Finale nochmal wieder. Das finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen.
Ja, das ist richtig
sehr gut. Sehr stabil von denen.
Ja, die haben ja auch die Ordensfestung ja nur noch dafür benutzt oder benutzen können. Damit kannst du ja keine Angriffs- oder Überfallkommandos machen mit so einer ganzen Ordensfestung. Die galt nur noch als mobile Raumblockade. Und dafür wurden die ja noch genutzt. Aber die hatten einfach effektiv keine operativen Elemente mehr, um irgendwo ja, aktiv loszulegen, die Fireworks. Ich meine auch noch, ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau, aber die waren auf 20% oder 30% Sollstärke reduziert worden, glaube ich. Also die waren richtig, richtig runtergedroschen.
Auf oder um? Auf, ne?
Sowohl als auch. Auf und umgedroschen.
Nee, auf.
Ja, also, na gut, dass das keine berserkerhaften Draufgänger sind, sondern immer sehr bedacht vorgehen in der Schlacht.
Was auch sonst.
Jedenfalls wurden die Firehawks und die Star Phantoms bei diesem Angriff auf die Orbitalstation ebenfalls noch von kleineren Elementen der Sons of Medusa unterstützt. So, und das war halt so die erste Zacke. Die zweite Zacke sollte der Angriff der Kakarodons in voller Stärke auf dem Planeten sein, die ja jetzt in voller Stärke auch im System eintrudeln konnten. Ihr erinnert euch, die
Mantis Warriors, du meinst die Tranquility-Kampagne, wo die Kakarodons voll aufgeräumt haben und da waren sie bis hierhin beschäftigt, wurden ja jetzt die Mantis Warriors eingesetzt, um ihre ehemalige Domäne zu verteidigen und wieder im Namen des Imperators zu agieren. Und deshalb waren die Kakarodons quasi losgelöst und konnten im Badab-Sektor mit einsteigen und sind dementsprechend auch bei der finalen Schlacht um Badab bei Badab Primaris jetzt letztendlich eingetrudelt, um genau was zu tun, Nico?
Ganz genau das meinte ich. Und zwar sollten sie in voller Stärke auf die wichtigsten Städte auf Beta Primaris niedergehen auf der Oberfläche und dort jeden oder jeglichen koordinierten Widerstand brechen. Also die sollen einfach mal so richtig losgelöst von den Ketten der, des Feinbenehmens loslegen. Und die dritte Zacke und auch die wichtigste Zacke war der direkte Angriff auf den Palast der Dornen in der Hauptstadt Domina, der Hauptmakropole. Und dieser sollte bestehen aus 7 Kompanien der Star Phantoms und sehr vielen schweren Elementen, also die, ich sag mal, Panzer und Cybots und Co. von den allen anderen beteiligten Orden, die irgendwo noch zur Verfügung standen, und Sturmtruppen der Inquisition.
So zum Aufbau, der Palast der Dorn ist ja irgendwie in so ein Vulkanplateau eingebaut, wenn ich das richtig verstehe.
Genau,
das ist korrekt. Das ist, ne? Und der das dominiert genau. Quasi, also dieser Hive Domina ist um diesen Palast der Dorn aufgebaut, also so wie ich das verstanden habe.
Ja, im nordöstlichen Sektor befindet sich der Palast der Dorn und Hive Domina ist halt eine ja, riesige Makropole rundherum. Und, ja,
also da hätte ich mir so eine Siege of Terror-artige Karte gewünscht tatsächlich.
Stimmt.
Ja, dass man sich das tatsächlich gut vorstellen kann, wie das aussieht. So.
Ja, genau, also das auf jeden Fall, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, auch der Palast der Dorn, wie der sich so einbettet in die Makropole, man muss sich ja aus dem Orbit vorstellen, wie halt ein großer Fleck in Form von einer Hauptstadt zu sehen ist und dann in der Mitte ein gezackter Stern. Und falls man sich dunkel erinnert an die Festungsstädte aus dem Dreißigjährigen Krieg oder der Renaissancezeit, es gibt ja Städte, die so angelegt wurden mit spitz zulaufenden oder sich überlappenden Zacken, so sternförmig, um halt möglichst keine Angriffs- oder keine Verteidigungslücke der Stadt zu ermöglichen. Wenn man wie früher irgendwie einfach einen kreisrunden Mauerring gebaut hat, der war natürlich von allen Seiten frontal angreifbar. Und so musstest du dich dann halt entweder auf eine Spitze konzentrieren, was absolut Quatsch ist, oder du hast eine Seite der Spitze angegriffen, wurdest aber dann parallel von der anderen Seite angegriffen.
Genau. Bist halt in so einen Feuerkorridor gelaufen quasi.
Immer zu. Ja, und auch
das ist halt echt geil. Also bauliche Meisterleistung natürlich zu der Zeit und auch logischerweise da dann auf bei der Primaris, dass du da alleine überlappende Feuerkegel hast. Mit Batterien und was weiß ich was, also noch und nöcher. Das ist ja so, also aus Verteidigersicht, das ist ja eine 10 von 10. Da fehlt eigentlich nur noch ein fetter Graben mit Gewässer oder sonst irgendwas, was das nochmal unnötig erschwert, das daran.
Dafür gab es Gräben voller Landraider und Cyborgs.
Ja,
aber, das ist auch gut.
Aber das ist ja das Geile und das ist auch diese bauliche Meisterleistung. Der Palast der Dorn, der galt natürlich als Herzstück von Huron und den hat er natürlich aber auch nicht von Anfang an so aufgebaut, als ob es eine uneinnehmbare Festung ist, sondern die sollte auch natürlich was, ich sag mal, fürs Auge hermachen. Und deswegen hat man das ja auch alles gar nicht gesehen. Also in diesen Lücken, auf denen du zum Palast vorpreschen musstest, da waren natürlich versteckte Fallen. Also versteckt, du hast sie einfach nicht gesehen. Und die Türme, die halt diese Bastion zierten, also wunderschöne Minarette mit Zierleisten und Netzhäkchen gesteppten Vorhängen.
Das ist alles so sehr orientalisch beschrieben, ne? Also ziemlich cool.
Ja. Und die waren halt trotz alledem, das waren Verteidigungstürme, die halt irgendwelche versiegelten Waffenplattformen hinter halt den Vorhängen versteckten. Oder es waren halt Klappen im Erdreich, die jetzt dann bei dem finalen Angriff aufklappten und das meintest du ja schon, Land Raider und Predator halt zum Vorschein brachten, die dann ihre Geschütze halt ins Gefecht warfen. Also es war halt echt eine verschlungene Geschichte und deswegen auch Palast der Dorn finde ich auch den Namen verdammt geil. Das erinnert so ein bisschen an eine Dornenhecke. Also du kannst nicht irgendwie so einer Dornranke folgen, dass du nicht, also mit der Hand irgendwie, du stößt irgendwo an einer anderen Dorn ran und kommst einfach nicht an die Rosen ran, die du vielleicht abreißen willst. Also schon ziemlich cool und verschachtelt dargestellt. Okay, aber so viel zu der, ich sag mal, Geografie des wunderschönen, aber auch tödlichen Palastes Dorn. Der Dorn. Der Angriff. Der Angriff wurde eingeleitet durch Wellen von orbitalen Bombardements, die natürlich initial losgingen von der Memento Mori, die den Angriff einleitete. Die brach halt quasi durch die Atmosphärenschicht in Feuer gehüllt. Explosionen wüteten über ihre Schilde. Und sie teilte natürlich aber auch Beschuss aus, ohne Ende, ohne Gnade. Ihre Geschützdecks wurden unablässig auf die Orbitalwaffen abgefeuert und Vortex-Raketen wurden auf den Planeten geballert und rissen tiefe Wunden in die Kruste des Planeten. Mhm. Parallel.
Was man da auch nicht vergessen darf, der Palast der Dorn ist durch ein richtig krasses Schutzschild oder mehrere Schutzschilde gesichert, also so Laserschilde. Deswegen können sie diesen Palast nicht direkt selbst beschießen.
Ja, sie versuchen es. Das ist es halt, ne? Und ja. wenn man jetzt schon mit diesem Laserschild anfängt, das ist halt nicht nur ein stinknormales Energieschild, wie man das aus zahlreichen Romanen kennt. Mhm. Nee, es ist tatsächlich eine andere Art der Technologie. Zum einen schluckt es jede Art von Beschuss. Und zum anderen, alles, was mit diesem Schild in Berührung kommt, wird zerstört, also egal was. Das wird halt nicht.
Also feste Materie dann, ne?
Richtig, das wird einfach atomisiert. Das verpufft einfach. Und das macht natürlich diesen Energieschild extrem gefährlich, dass du da halt nicht irgendwie in die Nähe kommen solltest.
Das ist der optimale Schutz, würde ich sagen, ne?
Total. Ich meine schon mal so einen ähnlichen Schutzschild irgendwo gelesen zu haben oder gehört zu haben. Das war aber in einem 30K-Roman, wo Emperor's Children irgendwas angriffen. Eine Technokratie aus dem dunklen Zeitalter, und die hatten auf jeden Fall so ein Schild. Hm. Ich erinnere mich daran
dunkel. Das ist genau das Gegenteil von dem Schild aus Star Wars Episode 1 am Ende, wo die Gungans gegen die Kampfdruiden kämpfen.
Ich wollte es gerade sagen, wenn du langsam genug bist, dann kannst du durchlaufen. Die
laufen da durch.
Ja.
Aber sie hätten auch noch die Schilde dabei, die tragbar
sind. Ja, stimmt.
Oder?
Da kannst du dann durchhauen.
Stimmt, diese Schilde, die sie da hatten, die ich glaube, das ist so eine Abart von denen aus Dune. Ich glaube, wenn du zu schnell geschossen hast, dann konntest du ja, hat der Schild alles abgewehrt, aber wenn du halt mit deinem Messerchen halt bei Dune gekämpft hast, dann ging das durch.
Ja. Die langsame Klinge durchdringt den Schild.
Genau. Nicht nur die Memento Mori brach natürlich durch die Atmosphärenschicht, sondern auch abgesprengte Geschützfragmente, Trümmer vom Eisernen Ring, die fielen durch die Atmosphäre und sorgten natürlich als niederfahrene Kometen auf dem Planeten für das reinste Chaos, und Feuer brachen halt überall aus. Hinter der unerschrockenen Schlachtbarke, Memento Mori, lenkten Dutzende von weiteren Kriegsschiffen in ihren Pfad der Zerstörung ein und luden ihre tödliche Fracht ab. Parallel im Vorbeiflug sorgten sie dafür mit Lanzenschlägen, dass die Nacht zum Tage wurde und erhellten den Himmel, welche allerdings kurz darauf wieder erneut durch Wellen von Droppods in Mitternachtsschwarz und kaltem Grau verdunkelt wurden. Ein schöner Moment. Zu guter Letzt, um halt die Lanzenschläge zu unterstützen, trat das Relikt-Flaggschiff der Kakarodons, die Nikor, in Vordergrund und entlud ihren gigantischen Plasmadestruktor aus ihrem Schiffsbauch auf die Hauptstadt Domina. Und das Ding ist, auch das wurde vom Schild geschluckt, der den Palast der Dorn schützte. Allerdings hat es dieser Destruktor geschafft, die Stadt an sich, die Hauptstadt war ja ebenfalls auch von Wellen umgeben. In diese Welle hat dieser Destruktor eine gigantische Bresche geschlagen. Und nachdem diese Bresche vorhanden war, das war jetzt der entscheidende Moment, dass die Thunderhawks und Assault Rams losflogen und diese Bresche ansteuerten, um halt dort zuzuschlagen und reinzukommen in die Hauptstadt und dort Verwüstung anzurichten. Die Brände auf dem ganzen Planeten waren so dermaßen heftig und groß, dass der komplette nördliche Kontinent in Asche verdunkelt wurde.
Genau, kommen wir mal zum Schicksal von Hive Domina. Die Verteidigungsbatterien, die du eben ja schon so schön erwähnt hast, Nico, haben da vorerst ganz gute Arbeit geleistet, und einige Verteidigungsstellungen wurden jedoch bereits zerstört oder außer Gefecht gesetzt, beziehungsweise handlungsunfähig gemacht, von dem, was er schon so runterkam. Und Thunderhawks brachten Verstärkungen und schwere Panzerfahrzeuge trotz des amtlichen Beschusses aufs Schlachtfeld. Und außerhalb von Hive Domina fielen wie ein Hammer der Götter die gigantischen Landungsschiffe der Legio Crucius vom Himmel.
Es ist zwar nicht explizit erwähnt, aber das sind hoffentlich diese dicken Sargschiffe aus der Horus Heresy. Oh.
Müssen es ja eigentlich,
die oder? Müssen es sein.
Weil sonst, naja, ich meine, ansonsten denkst du einfach, dass da irgendwie so, keine Ahnung, 10 Droppods mit so einer dicken Kette irgendwie dann da...
Also ich habe früher tatsächlich immer gedacht, dass Titan so abgeworfen werden sozusagen aus dem All.
Ich hätte einfach so ohne alles.
Ja, das ist mir in der Horus Heresy bin ich erst darüber gestolpert, dass die an diesen riesigen Sargschiffen kommen.
Apropos Sargschiffe.
Stell dir mal vor, die fallen daneben.
Ich find den Begriff Sargschiff auch einfach mega cool, geil.
Auf jeden Fall.
Ja. Voll. Richtig gut.
Also nehmen wir mal an, es sind die Sargschiffe auf jeden Fall, also diese riesen Landungsschiffe, die verursachten halt so enorme Erschütterungen beim Landen, dass Teile der schon in Mitleidenschaft oder etwas in Mitleidenschaft gezogenen Stadtmauer einstürzen. Das ist ja schon mal richtig geil. Und Ihre Schritte zerstörten Gebäude und ihre Sirenen kündeten vom Untergang, den sie halt über den Planeten und alles, was auf ihm ist, bringen wollten, werden und würden. Und der Angriff der Loyalisten wurde intensiver und das Schlachtfeld von Domina wurde von Chaos und Tod regiert. Also irgendwann, das ist ja wie so oft die Entwicklung, die so ein Konflikt mit sich trägt bei Warhammer. Genau. In den Trümmern und brennenden Wracks, in den von Trümmern und brennenden Wracks gefüllten Straßen der Stadt kämpfte verzweifelt, aber mit allen Mitteln dann noch die Tyrant's Legion gegen die Kräfte der Loyalisten. Letztendlich wurden aber deren Linien durchbrochen und der Widerstand zerschlagen. Durch den Angriff der Karkarons waren dann die Zivilisten so in der Stadt gefangen, ohne jegliche Möglichkeit der Flucht oder irgendwie die Flucht ergreifen zu können, waren die halt dem Tode geweiht und mussten dann so ihrem Ende entgegensehen, so ihre Dinge verharren. Und ihre Angriffe, also die Karkarons, die hast du eben auch so wunderbar schon erwähnt, haben aus den Schatten quasi angegriffen, also haben die ihre Angriffe geführt, auch gegen die Zivilbevölkerung und weitere feindliche Kräfte, also militärische Kräfte. Die waren schnell und erbarmungslos und so konnten die halt relativ fix ihre Gegner dezimieren und Hive Domina ist dann so zu dem Inbegriff der Stadt des Todes geworden, würde ich mal behaupten.
Es war nicht schön dort auf der Straße, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, war ziemlich krass. Ich glaube, die Karkarons werden auch als grau gerüstete Krieger, die aber quasi in eine komplette scharlachrote Blutschicht gehüllt waren, beschrieben. Weil die wirklich da so durch die Tyrant's Legion, durch diese Millionen von Soldaten wirklich durchmarschiert sind. Ne? Die haben sich halt immer tiefer in diesen in Hive Domina reingearbeitet. Oben wurde alles von der Legio Crucius zu Klump geschossen und die Karkarons haben sich halt immer tiefer in die Makropolen und Untermakropolen reingeschnetzelt. Also finster, finster.
So ganz ihrer Manier, ne?
Genau. Ja, Nico hat ja eben schon mal den Palast der Dorn so aufgedröselt, wie das so verteidigungsmäßig da aufgestellt ist, ne? Also durch Feuerminarette, Feuerkorridore, sternförmig aufgebaut, das Ganze, extrem leistungsstarke Schilde, wahrscheinlich aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Und also da ist erstmal kein Reinkommen angesagt, aber die Star Phantoms erreichen jetzt auch den Hive Domina, richtig?
Ganz genau. Und zwar, nachdem die Karkarons für richtig, richtig viel Chaos gesorgt haben in den Straßen und jede Art von koordinierter Verteidigung zerstört haben.
Ich fand den Angriff auf die Regenbogen-Kita ein bisschen heftig, aber sonst gutes Vorgehen.
Das ist durchaus gerechtfertigt.
Der Ort, an dem das Lachen starb.
Ja, hätten sich die Erzieher aber zu einem Bollwerk der Verteidigung aufgetürmt, das wäre natürlich nicht so gut gewesen.
Also ja, aber die kriegen es halt nicht mal hin, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Also.
Was soll dann da passieren? Was erwartest du?
Irgendwann geht auch, du musst ja auch irgendwann mal so die Kettenglieder deines Kettenschwerts ölen, neu. Wenn da irgendwelche Fragmente drin sind, verstopfen die.
Mit Blut, ja.
Knochen, Knorpel, hallo. Also auf jeden Fall, genau, die Star Phantoms gehen rein. Die Star Phantoms hatten nämlich Folgendes vor. Sie wollten natürlich den finalen Angriff auf den Palast der Dorn starten. Und das war, deren Abwurf war so krass koordiniert, dass sie halt so dicht wie möglich an den Palast der Dorn rangeschossen kommen. Und sind dann allen, Minaretten und Co. vorbeigeflogen, landeten halt vor dem Palast der Dorn, wurden aber bei dem Angriff es waren 700 in der Zahl am Anfang, auf 500 reduziert.
Das waren einfach mal zahlenmäßig 2 Kompanien ausgelöscht.
Ja, Alter, das ist einfach mal ein Fünftel eines ganzen Ordens und das bei einer Sturmlandung. Da sieht man auch wiederum die Potenz der Verteidigung vom Palast der Dorn. Genau, nachdem die dort gelandet sind, versuchten sie natürlich auf Teufel komm raus irgendwie einen Weg reinzufinden. Soll heißen, irgendwie an diesen Schutzschilden vorbeizukommen. Und das funktionierte aber nicht so richtig, richtig gut, weil der einfach sich als so dermaßen stabil zeigte, dass man da halt nicht reinkam.
Da gibt es eine wahnsinnig gute Kurzgeschichte in dem Bad of War Buch im Part 2, wie sich da, also das ist so Nekrokognitionstranskript, also beziehungsweise der Typ, aus dessen Sicht das ist der Veteran-Sergeant Wotan von den Star Phantoms, den haben sie wohl postmortem irgendwie, ja, von innen nach außen gekehrt und seine letzten Erinnerungen rausfiltriert. Nico hat da ein bisschen, du hast von sowas schon mal gelesen bei 40k, ne? Also wir wissen ja, dass Space Marines das können, vor allen Dingen, wenn sie das Fleisch und insbesondere das Gehirn einer Leiche verzehren, können sie die Erinnerungen und das Leben von denen nochmal so schemenhaft nacherleben. Das ist auch im zweiten Black Legion Roman ganz geil, wie sie da so einem Black Templar den Kopf aufknacken, um das Gehirn zu essen. Das ist ziemlich cool. Und das wäre auch ja Nekrokognition, aber wenn die Inquisition das macht, gehe ich mal davon aus, dass sie es ein bisschen anders machen.
Ja, da ist es auf jeden Fall auch ein wenig in Richtung Warp gesteuert, also beziehungsweise psionisch gesonderte Sonden, also, die da halt eingebracht werden.
Ja, meinst du wie bei Eisenhorn so ein bisschen, dass das so eine Art Seance ist?
Nee, also du musst dann schon manipulativ rein mit den Nadeln. Das Problem ist nur, dass sie, wenn die jetzt bei irgendwelchen Gefangenen an die Daten ran wollen, also bei Lebenden, danach sind sie halt nicht mehr wirklich zu irgendwas zu gebrauchen. Ja, und bei den Toten da wahrscheinlich sowas wie ein letzter Psi-Restimpuls, den eine jede Seele im Hirnstamm vielleicht hinterlässt, an den wollen sie halt ran.
Ja, auf jeden Fall, diese Geschichte ist ziemlich cool, weil da kämpft sich halt dieser Veteran-Sergeant mit seinem Trupp Star Phantoms durch so die Untermakropolen von Hive Domina. Und kämpfen, also das ist so stockfinster und die Star Phantoms verständigen sich nur noch mit Handzeichen, weil natürlich ihre ehemaligen Cousins der Astral Claws ziemlich easy ihr Vox abhören können. Und dann haben die so eine Gebärdensprache, die irgendwie komplett eigen in deren Orden ist, fand ich auch sehr interessant. Und damit gehen sie halt durch diese Untermakropolen. Und dann werden die halt von so Astral Claws überfallen. Das ist ja auch alles schön und gut, kämpfen halt gegen die. Die Astral Claws halt super wild. Und das sind halt auch die, also umso dichter du an den Palast der Dorn kommst, umso mehr Veteranen der Astral Claws sind halt da, ne? Da sind halt wirklich so langsam nur noch die abgebrühtesten Mutterficker da irgendwie unterwegs, die sich den Angreifern entgegenstellen. Und der schnetzelt sich da halt so durch. Da sterben auch immer mal wieder Star Phantoms. Und dann in so richtig finsteren Korridoren kommt auf einmal ein schwarz gerüsteter Krieger, dessen Rüstung komplett mit Reinheitssiegeln und sowas übersät ist. Und er erkennt noch eine geschändete, beziehungsweise wurde da versucht, den linken Schulterpanzer zu entfremden. Aber er erkennt noch ein Karo-Muster und ein rotes Symbol in der Mitte und stellt sich dem halt entgegen. Und sagt halt am Ende so, ja, auch Engel können fallen. Und das bedeutet ja, dass Luke Furon da Lamentas, die der schwarzen Wut verfallen sind, im Keller hält, sozusagen. Um die dann auf die Angreifer loszulassen. Und das finde ich schon richtig, richtig finster. Also die Lamentas, die ja wirklich ein gebeutelter Orden sind, die haben gerade, mussten sich quasi ergeben, weil deren Ordensfestung von den Minotaurs übernommen wurde. Und da wirklich ja die alle reihenweise durchdrehen und richtig am Arsch sind. Und denen hat er quasi ihre Brüder mit der schwarzen Wut genommen und die da in irgendwelche Keller gesperrt, um die dann rauszulassen, wenn sie angegriffen werden. Also das finde ich schon richtig, richtig abgefuckt und mega geil.
Also ich glaube, ich würde definitiv nicht beim Palast der Dornen klingeln, um vielleicht Kekse zu verkaufen oder vielleicht irgendwie Post vorbeizubringen.
Auf jeden Fall, ja. Nope. Ja, also das finde ich echt ziemlich nice und das ist ja auch wieder mal so ein Zeichen. Also kauft euch echt die Bücher oder ja, wie gesagt, Warhammer Vault ist auch immer eine gute Adresse. Da sind die Bad of War Bücher ja zum Beispiel auch drinne und das ist einfach fantastisch. Ne? Also solche Stories kriegst du nicht im Lexikanum oder bei Warhammer Wiki. Das ist wirklich ja wieder ein guter Beweis, warum altes Warhammer 40k so gut ist, ne? Um mal Dennis zu zitieren.
Ja, schon sehr viel Hingabe geschrieben und ausformuliert. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Da kann man es richtig verlieren.
Ja, diese kleinen Snippets, die du halt nirgendwo findest. So, ne? Und das ist halt richtig, richtig finster. Also,
ja, die machen das große Ganze dann hinterher auch aus.
Auf jeden Fall. Ja, ja, hast du noch was zur Belagerung des Palasts, Nico?
Endeffekt kam es jetzt zu einer Art Stillstand. Also während natürlich der Widerstand in den Straßen brach und immer mehr schwand, war ja der der Palast der Dorn immer noch ein heftiges Bollwerk, was halt nicht einfach irgendwie in die Knie zu kriegen war. Naja, im Endeffekt führte halt dieser Stillstand sogar dazu, dass es auch Verluste bei der Legio Crucis schon gab, weil dort nun auch schon ein Titan fiel. Also selbst Titan fielen im direkten Verteidigungsnetzwerk des Palasts Zedorn.
Also, ja, und vor allen Dingen an diesem Schutzschild, ne? Der ist irgendwie in das Schutzschild gelandet. Nee, gar nicht. Der hat gemerkt, dass er nicht durchs Schutzschild kommt und wurde dann von seiner heftigen Kanone zerfetzt.
Richtig, genau.
Ja, ja, genau. Die Legio Crucius halt gesagt, ja fuck, dann kommen wir nicht rein, dann zerlegen wir halt weiter Hive Domina und hat sich da dann dran gemacht, da wirklich riesige Habtürme einzureißen und das wirklich dem Erdboden gleich zu machen. Gleichzeitig schnetzeln sich halt weiterhin Star Phantoms und Carcharodons durch die Untermakropolen und man nennt das auch die lange Nacht der Zerstörung, weil halt, wo am Anfang noch die Orbitalbombardements quasi den Nacht zum Tag gemacht haben, ist es jetzt so, dass massive Rauchschwaden das Ganze so verdunkeln, dass es halt einfach eine extrem unendliche Nacht ist quasi, in der halt ja der Tyrann von Badab ist mit seinen verbleibenden Astroclaws im Palast der Dorn quasi eingesperrt und rundherum zerlegen die loyalen Kräfte diesen Hive Domina halt wirklich bis zum letzten Staubkorn im Prinzip. Und ja, die Astroclaws, wie ich schon erwähnt hatte, sind halt extrem angefressene Typen. Und da sind nur die knallharten Veteranen, die wirklich kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ne? Da gibt es wirklich keinen Rückzug. Das geht da wirklich richtig, richtig krass zur Sache. Die kämpfen bis aufs letzte Blut. Ja, letztendlich gelingt es den Carcharodons tatsächlich, diesen Hive Domina zu erobern. Langsam ist es halt so, dass auch die Astroclaws dann, obwohl sie so verbissen sind, auch zu taktischem Rückzug neigen und sowas. Und der Hive Domina fällt halt an die Loyalisten. Was Lupfuron in der Zeit gemacht hat, ist so ein bisschen legendenumwoben. Also einige sagen, er hat wirklich in dem obersten Thronraum gesessen und hat halt sein einstiges Reich überblickt und hat halt vor sich hingegrübelt und wurde immer stiller und verbitterter. Andere Berichte sagen, dass er quasi an allen Fronten dieser Belagerung gesichtet wurde, wo er überall wirklich pro Schlag 10 Astartes erschlagen hat und. Also die Legenden häufen sich. Man weiß es nicht so genau, was der gute Huron wirklich getan hat zu der Zeit. Aber es wird halt gemunkelt, dass er wirklich überall und nirgends war und sehr, sehr legendenumwoben, was da wohl tatsächlich passiert ist. Ja, die Carcharodons vollstrecken letztendlich das Urteil des Imperators, indem sie die Arkan-, atomaren und geothermalen Generatoren in den Unterstädten der Makropole überladen und sabotiert haben. Die sind halt überall dabei, diese uralten Energiesysteme lahmzulegen, zu sprengen, zu überladen. Da gibt es riesige thermonukleare Explosionen im Untergrund. Ja, also mehr kann man, glaube ich, so eine Makropolstadt nicht zerlegen. Und die Folge davon sind halt massive Stromausfälle, Erdbeben, weil das auch die tektonischen Platten verschiebt. Also der Planet wird auch langsam so richtig in Mitleidenschaft gezogen. Also das geht richtig, richtig schön tief. Da stürzen ganze Hive-Türme ein. Einfach totales Chaos. Überall, wo man hinguckt, nur Zerstörung, Feuer und Blut. Ja, und daraufhin sagen die Kakeradons, alles klar, wir haben hier unseren Soll erfüllt und evakuieren sich von der Oberfläche des Planeten. Die sagen halt wirklich, okay, unser Auftrag ist hiermit erfüllt. Uns wurde gesagt, wir sollen hier in Hive Domina richtig wüten und ziehen sich zurück. Also die Space Sharks verlassen die Planetenoberfläche.
Und ich glaube, die sagen noch nicht mal Bescheid, oder?
Nee, die haben das erledigt. Aber was auffällt ist, durch diese extrem Phänomene wie atomare Explosionen, Stromausfälle, gibt es auch immer wieder Lücken in diesem Schild, der flackert.
Richtig. Genau, dazu kommen wir nämlich jetzt. Die Star Phantoms brechen nämlich durch. Die haben nämlich, was nur wenige erkannten, in der Struktur des Energieschilds sahen sie auf einmal Lücken. Und zwar musste natürlich das vom Hauptenergienetz sich loskoppeln, die Generatoren der Energie, der Energieschilde, und mussten halt auf Notfallprogramm umsteigen. Und das ging halt nur insofern, dass man halt kurzzeitig komplett ausmachen musste, aber halt so kurz es irgendwie ging. Das erkannten allerdings die Star Phantoms und nutzten diese plötzliche Destabilisierung und nutzten das halt zum Angriff. Und zwar haben sie es geschafft, angeführt von Captain Trukal Androkles, in erster Linie Storm Marines, glaube ich, waren das, und Terminatoren, ins Herz des Feindes vorzudringen, und zwar in die unteren Bunkeranlagen und Katakomben direkt unter dem Palast. Also es gab Kämpfe halt in ganz Hive Domina, aber jetzt gelangen sie endlich in das Herz. Und wie schon gesagt, je näher man dem Herzen kam, desto heftiger wurde der Widerstand, desto verbissener kämpfte man Marine gegen Marine. Da hat man sich nichts geschenkt, keinerlei Gnade oder irgendwas dergleichen. Kettenschwerter rührten in der Dunkelheit, Bolter dröhnten. Es war halt wirklich ein absolutes Chaos. Und je dichter man halt Hurons Thronsaal entgegenkam, da waren natürlich auch, das waren die fanatischsten Astroclaws. Die nicht so fanatisch waren, das sind ja auch sogar die sich bereits abgeseilt hatten und schon, losgelöst von den Astroclaws irgendwo in Richtung Malstromzone unterwegs waren, um als Freibeute aktiv zu werden.
Ja, aber war halt wirklich crazy, auch in diesem Palast der Dorn, wie der aufgebaut ist. Das wird dann halt auch nochmal beschrieben, wie da wirklich dann aus so versteckten unterirdischen Garagen quasi. Du siehst das nicht, du denkst, du rennst quasi auf ein Tor zu, aber das ist so gut konstruiert, dass dann auf einmal aus so einer Untergrundgarage Land Raider und Cybots kommen und dich wieder umzingeln und so, ne? Also wirklich crazy, crazy, crazy. Richtig abgefahren.
Richtig, richtig toll. Also, genau. Und somit wurde der Angriff eingeleitet in das Herz von, seiner Verteidigung, von Luke Huron.
Ja, und währenddessen knackt es in der Planetenkruste ganz gewaltig, nicht wahr, Grabowski?
Hups, da knackt es. Das ist ja wie so ein gutes Frühstücksei, ne?
Ja.
Das knackt da wirklich ganz gewaltig. Und zwar durch die ganze, diese ganzen Erschütterungen und vulkanischen Ausbrüche, die da stattfinden, reißt das halt, die Oberfläche reißt auf. Und Teile der Stadt der Städte generell auf dem Planeten versinken und natürlich auch alle dazugehörigen Menschen und Nichtmenschen, die da so rumtouren und gehen in Lavaseen, die entstehen, oder Lavaströmen unter, und man möchte sich am liebsten das Gesicht vom Kopf reißen. Also da ist gerade richtig, richtig Kasala. Die Kakarons haben sich ja wunderbar zurückgezogen und hinterlassen dann einfach einen Riesenhaufen Scheiße, der dabei ist, jederzeit in die Luft zu fliegen.
Ja, es ist. Wir besprechen ja nächste Folge nochmal, was so mit allem passiert, nachdem das Ganze gegessen ist. Aber mit Bada Primaris, ich finde das alles sehr kryptisch, muss ich sagen. Also ich finde, in diesem Finale klingt es einfach so, dass diese Welt voll im Arsch ist.
Aber sowas
von. Ja, klar.
Ja, oder passiert das nur da, wo die Hauptstadt war? Also das klingt so, als würde der Planet halt gerade auseinanderbrechen.
So. Der Planet bricht komplett auseinander und in der, in der Hauptstadt, die Hive-Türme, die fallen halt wie, keine Ahnung, Bäume, die du gerade absägst, stürzen die zu Boden und zerschellen da Verteidigungskapazitäten, sind am Kollabieren, da geht halt gar nichts mehr und da geht alles so richtig den Bach runter. Aber so richtig, es ist totales Chaos von den Titanen, die da rumtouren, von der Legio Crucius. Es sind ja insgesamt 15, die da hingeschickt wurden. Die sind ja sehr, sehr gut da weggekommen, also so im Schnitt, weil es sind nur drei Titanen. Ja,
sowas finde ich immer ein bisschen Panne. Ich finde, da hätte man auch die komplette Legio sterben lassen können, weil ich meine, wenn sich da auf einmal
alle bis auf einen oder
der, so, der ganze Boden wegbricht, wie schnell soll denn so ein Titan evakuieren? Also, naja.
Ja, das ist das Ding, weil die
egal,
dass halt ganze Sektoren aufbrechen und extreme Risse halt sich bilden da in der Erdkruste und Abgründe sich auftun, wo auf einmal halt, wie ich eben schon meinte, halt so Lavaströme entspringen. Das wird jetzt ja nicht irgendwie 10 Zentimeter unterm Boden sein.
Das so, ne? Das schon
da reden wir von sonst was anderen. Und vor allem diese Abgründe, wie gesagt, die wurden von Lavameeren ersetzt und die unaufhaltsam aus den Tiefen der Erde aufstiegen. Also es wurde ja, also wie ich stelle mir jetzt vor, wie ein Mentos, was du in eine Cola-Flasche schmeißt.
Ja, sowas.
So ein bisschen. Ne?
Riecht nach Ärger.
Vor allem die tektonischen Schockwellen und Eruptionen, die nahmen ja exponentiell zu. Das ist ja nicht weniger geworden einfach. Das wurde ja immer und immer mehr. Es wird kein Morgen geben. Und die ganze, also das hat alles zu einem massiven Kollaps der gesamten Planetenstruktur geführt. Und es wurde alles unaufhaltsam eigentlich zerstört. Und die Lebewesen, die noch da gewesen sind, die einfach in blanken Wahnsinn verfallen. Also auch die, also Verzweiflung. Auch Space Marines, hundertprozentig. Kann ich mir gar nicht anders erklären. Ja. So, die werden es ja auch scheiße.
Wenn du da irgendwo in deiner Zelle mit der schwarzen Wut in irgendeinem Keller sitzt und du wartest, dass mal einer aufschließt und auf einmal bricht die Erde auf. Ne?
Genau. Naja. Und wo warst du als geknallert? Naja, ich saß halt auf Ersatzbank. Shit. Ich wollte, aber
blöd. Naja, verdammte Axt. Währenddessen arbeitet sie, also während diese Welt untergeht, arbeitet sich Androkles mit seiner, mit seinem Trupp immer weiter, in den Palast der Dorn, immer weiter Richtung Thronsaal und tatsächlich erreichen sie diesen auch, ne? Also da wird Huron von seiner Ehrengarde beschützt quasi, also es ist nur noch Huron und sein innerster Zirkel und Captain Androkles kommt mit seinem Veteranentrupp da quasi rein und dann zerhackt sich im Prinzip diese beiden Veteranentrupps zerhacken sich gegenseitig, wirklich, die nehmen sich komplett auseinander und Huron und Androkles kämpfen quasi auf einem Berg aus Leichen ihrer ehemaligen Waffenbrüder. Kämpfen die bis aufs Blut, also da geht's richtig ab. Huron, wie wir auch schon auf dieser ganzen Nummer da gegen Carib Calm festgestellt haben, der ist inzwischen schon wirklich noch krasser als der krasseste Space Marine, der ist schon ganz schön aufgeladen und hat dann irgendwann die Oberhand und schafft es tatsächlich, den Androkles niederzustrecken. Und hält diesen auch quasi für tot oder wirklich in den letzten Zügen, dass der sich überhaupt nicht mehr verteidigen kann. Der liegt wirklich auf diesem Leichenberg aus toten Astral Claws Veteranen und toten Star Phantoms Kommandotrupp-Dudes, thront Huron und dann kommt halt seine größte Schwäche zum Vorschein und zwar seine absolute Arroganz und Überheblichkeit. Huron hält sich halt tatsächlich, das wird auch, und zwar das Huron Blackheart Buch, das ja auch gerade rausgekommen ist und da sind ziemlich viele Einblicke in Hurons Charakter und das ist halt auch so, der ist halt super überheblich und hält sich auch später dann für den besseren Kriegsherrn als Abaddon zum Beispiel und so. Und das kristallisiert sich dort auch ein bisschen raus und zwar thront er dann über dem niedergestreckten Androkles und feiert das halt total ab. Also es steht da und verhöhnt den quasi und will quasi so sein 1-Million-Dollar Shot quasi einnehmen, dass das möglichst cool aussieht. Und ja, verspottet den Androkles halt und will ihm halt noch so den letzten Stoß geben und erhält den Androkles vermeintlich für kampfunfähig. Der schafft es aber in seinen letzten Regungen noch seinen Kombi-Melter zu heben und brezelt dem Huron sowas von eins über, dass er ihm quasi den halben Körper wegreißt und streckt den Tyrannen nieder. So. Das sind so die Berichte, die dann dem sterbenden Androkles quasi entnommen wurden. Und als das zweite Strike-Team halt in diesen Thronraum kommen, finden sie halt ja, Androkles und so. Und vom, also nach späterer Analyse stellen sie fest, dass sie halt Blut- und Gewebereste des Tyrannen gefunden haben, aber keinen Körper dazu. Also es ist keine Spur von dem Tyrannen. Mhm. Und ich glaube, Grabowski hatte den guten Herrn mal erwähnt, den lieben Valtex. Das ist so der oberste Vertraute des Tyrannen und Tech Marine der Astral Claws. Und von beiden fehlt jede ganz Spur.
Genau. Ganz kurz noch, dass der oberste Waffenmeister von Huron und so seine, ja, seine rechte Hand eigentlich. Also der ja, ihm mit Rat und Tat und allem Scheiß zur Seite steht. So, auch sehr interessant. Der hat auch von Huron so eine extrem krasse Reliktrüstung bekommen. Also so eine Artefaktrüstung, die ja auch sehr speziell aussieht und also schon schön ausgearbeitet auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, die Welt geht weiter unter. Die Welt ist, die Luft ist halt von Toxinen erfüllt und ich finde in so diesem zweiten Absatz, in der Bada Primaris stirbt, klingt das alles gar nicht mehr so schlimm. Also muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, der erste Absatz klingt wie, das Ding ist wie eine Melone, die du aus dem dritten Stock schmeißt. Und in dem zweiten Absatz ist halt so, ja, ist schon schlimm, aber die Bevölkerung irrt da noch irgendwie so durch die Gegend, wird halt vergiftet durch die ganzen Toxine in der Luft und den Fallout, der langsam runterkommt. Aber, oder wie siehst du das, Grabowski?
Ja, es ist so ein bisschen, also schön, dass du, wie du es gerade beschrieben hast mit der Melone, der zweite Teil, der wirkt auf mich so ein bisschen wie so, ja, okay, das war jetzt scheiße, weil ich wollte gerade diese Melone essen oder ich habe sie gerade frisch eingekauft und jetzt muss ich aber mit dem Kehrblech hinterher und die Scheiße wegräumen. Also so, ja, ist jetzt halt passiert. So kommt das irgendwie mir vor, im Gegensatz zu dem ersten Teil. Und ja, nur dass halt, wie gesagt, ne, da diverse Risse und Abgründe und hast du nicht gesehen, was alles aufgebrochen ist. Und ja, das ist halt ein bisschen so, naja, also es wurde ja auch ein verzweifelter Rückzug angetreten und von Loyalisten und Abtrünnigen gleichermaßen. Die versuchten einfach halt nur verzweifelt zu fliehen und da wegzukommen. Und da hat man auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Feind-Ding links liegen gelassen. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann schon relativ, ja, egal. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand noch seinen Bolter erhoben,
ja,
hat.
Ja, die Blockade des Planeten, also das wurde ja immer noch im Weltraum, wurde der Planet ja immer noch belagert und dann sind halt auf einmal richtig viele Schiffe geflohen und also Sezessionistenschiffe sowie Loyalistenschiffe und dabei wurden auch richtig viele Loyalistenschiffe von dieser Raumblockade abgeschossen, ne? Also die haben da wirklich alles abgeballert, was da irgendwie hastig fliehen wollte und haben da auch viele eigene Schiffe
zerschossen. Ja, die Blockade, das macht ja auch mega Sinn, ja. Aber ich meine auf dem Planeten, die fliehen.
Ja, ja, ja.
Die, das meine ich, da war das glaube ich egal, weil die haben einfach halt, also Loyalisten und Sezessionisten, die haben einfach, ich sage jetzt mal, beschlagnahmt, was sie in die Pfoten gekriegt haben, also
ja, genau, jetzt, ja.
Raumschiffen und ja. Anderen Transportmitteln, ja, genau. Um halt von dem Planeten halt zu entkommen, genau. Und bei der Panik, die da ausgebrochen ist,
ja, und tatsächlich
das Überleben und weg.
Tatsächlich halt, ne? Hat diese Blockade geschafft, alle Sezessionistenschiffe, die fliehen wollten, abzuschießen, außer einen warp-tauglichen Carrier, also Warp-Capable Privateer Vessel. Ja, was auch immer das sein mag. Ja, die hat es geschafft, abzuhauen und den Warp zu überzusetzen. Und später kam dann raus, dass an Bord sich wohl maximal 200 Sezessionisten befanden haben, unter anderem Valtex und Hurons Körper. In Huron Blackheart wurde beschrieben, dass er in den Mahlstrom übersetzen konnte mit um die 300 Astral Claws. Also entweder haben sie das so ein bisschen geretconnt oder er hat sich dann irgendwo nochmal mit anderen Astral Claws getroffen.
Ja, es waren ja auf jeden Fall noch welche, es waren ja auf jeden Fall ja auch noch welche außerhalb unterwegs.
Ja, ja, klar. Also vielleicht haben sie die noch irgendwo aufgegabelt. Also, aber Huron sagt halt selbst, dass gerade mal 300 Astral Claws irgendwie das geschafft haben, dem Bud of War zu entgehen. So. Ja, und damit ist der Bud-Up-Konflikt Geschichte. Also so endet das Ganze. Diese Welt stirbt oder vielleicht auch nicht. Wir sind uns alle nicht so ganz sicher. Die Astral Claws sind geschlagen, setzen in den Malstrom über. Die Loyalisten haben gewonnen. Also zu was für einem Preis, aber sie haben gewonnen. Sie haben am Ende ihr Ziel quasi erfüllt. Ich wollte
sagen, das zählt.
Ja.
Das wüsste ich auch gerne, wie viele da am Ende wirklich halt im Staub von Bada Primaris liegen. Also.
Ja, absolut. Boah. Also ich, wir werden uns nächstes Mal nochmal mit so einer Was wurde Ausfolge beschäftigen. Also da werden wir so ein paar Sachen nochmal aufbohren. Ich bin schon ganz gut im Thema. Werde auf jeden Fall aber auf jeden Fall noch ein bisschen recherchieren, was mit Bada passiert ist. Weil ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt noch einen neuen Planeten, der New Bud-Up heißt. Den hat vielleicht der ein oder andere schon mal in der Geschichte aufgeschnappt. Der taucht immer mal wieder auf, wenn es um Huron geht. Aber dazu nächstes Mal mehr. Wir werden so, ich sag mal, die Hauptakteure dieses ganzen Konflikts, die Orte werden wir noch mal beleuchten. Was wurde danach daraus? Und vor allen Dingen, was wurde aus Huron und den Astral Claws?
Am Ende? Mhm. Ja, genau. Am Ende haben sie die Steuern gezahlt, glaube ich, ne? Und sind, von, sind wieder normal aufgenommen genau. worden.
Rehabilitiert. Nee, das ganz sicher nicht. Aber dazu nächstes Mal mehr. Das wird dann so eine kleine Aftermatch-Folge. Aber fürs Heute soll es das gewesen sein. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also wollt ihr das noch mal bewerten oder so? Ich persönlich fand diesen letzten Part extrem gut, obwohl ich, wie Dennis auch schon sagte, der heute, übrigens haben wir es noch gar nicht erwähnt, der heute gar nicht dabei ist, weil er krank ist, gute Besserung mal nach runter nach Westdeutschland. Wie er schon gesagt hat, findet er, dass diesen letzten Part, wo Huron dann gegen Androkles kämpft, ist extrem kurz gefasst.
Das stimmt.
Ja, das ist schon ein bisschen wenig. Also, ja, ein bisschen.
Ich finde, es wirkt fast knackig, so, als wäre der letzte Absatz von jemand anderem geschrieben worden, weil da auch dieser sterbende Planet auch einfach so abgeschwächt wurde in so zwei Sätzen.
Ja, so ein bisschen so, als hättest du nur noch irgendwie, als hätte der Autor nur noch eine Seite vom Buch gehabt, die er vollschreiben kann.
Ja, ich fand so diesen letzten Absatz fand ich so ein bisschen. Ich finde es ganz cool, da kann man sich selber so ein bisschen Gedanken drüber machen, aber ich fand ihn sehr knapp. Aber trotzdem, also das ist rund am Ende. Ich brauche da jetzt auch nicht wieder drei DIN A4 Seiten, wie die gegeneinander kämpfen, so, ne? Aber das war dann schon so, oh, vorbei, okay.
Das stimmt. Im Vergleich zu Romanen, mit wie vielen Finden und Paraden und Attacken, die dann halt aufeinander losgehen, ist das tatsächlich sehr, sehr schnell zu Ende. Aber ich finde es auch rund, es ist eine schöne Geschichte und es macht auch alles irgendwie Sinn, mehr als bei Ende von Game of Thrones.
Oder beim Ende von der Siege of Terror.
Tata.
Tata. Ja, aber ich kann mir richtig.
Ich hätte noch was. Ja. Hätte noch was, wenn du durch bist.
Ja, gerne.
Also die vergangene Reise, sag ich jetzt mal, die wir da hingelegt haben zusammen mit diesem Thema, fand ich extrem geil, muss ich sagen. Also von Anfang bis Ende, es war irgendwie alles mit dabei. Weniger interessante Bereiche von, also was jetzt den Bud-Up-Konflikt angeht, also jetzt waren auch Folgen dabei, wo wir Sachen behandelt haben, so naja. Aber es waren auch eine ganze Menge Highlights dann da, also jetzt lore-mäßig Highlights oder jetzt nicht so die krassen Highlights, das meine ich jetzt. Und das war eine richtig schöne Reise mit euch zusammen. Es hat richtig Spaß gemacht, das war geil, so ein großes Thema zu haben. Und vor allem, und das muss man sich ja mal auf die Zunge zergehen lassen, eigentlich, wir haben da in relativ überschaubarer Zeit, wenn man jetzt mal überlegt, in welcher Frequenz wir released haben, zwei richtig gute, relativ dicke Forgeworld-Bücher einmal aufbereitet für die Community.
Absolut. Also finde ich auch ganz gut, dass du das so ein bisschen einleitest, dass man jetzt vielleicht noch so eine kleine Nachbesprechung macht. Ich muss auch sagen, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da mit dabei wart. Das hat mir wirklich viel bedeutet und Blood of War ist nach wie vor für mich das Beste, was es an Warhammer 40k Lore gibt. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich habe richtig viel gelernt. Ich habe viel auch über den Podcast gelernt dadurch. Ich weiß, dass wir unser nächstes Projekt nicht ganz so ausführlich machen. Ich fand es jetzt super, dass wir halt wirklich diese beiden Bücher so ins Detail auseinandergenommen haben. Aber für unser nächstes großes Projekt, das wird sich schon ähneln, aber wir werden nicht ganz so ins Detail gehen. Wir werden viel mehr zusammenfassen und da auf jeden Fall das Ganze kürzer fassen, um den Hörgenuss vielleicht auch zu vergrößern für Leute, die sich explizit für das Thema da nicht ganz so interessieren. Aber ich bin mega happy, dass wir es gemacht haben. Und vor allen Dingen die Früchte, die das getragen haben. Ne? Zwei BMK-Events sprechen ihre eigene Sprache. Wir werden auch bei dem Thema Butter bleiben, was so unsere Events angeht, erstmal, auf jeden Fall. Und werden uns da was Nettes einfallen lassen für nächstes Jahr. Aber ich bin mega happy, dass wir das gemacht haben. Wir sind im deutschsprachigen Raum die Ersten, die das so gemacht haben. Also ich meine, vom Border Prince gibt's ja das Ding auf Englisch über Blood of War. Sehr, sehr immersiv. Der erzählt das ja alles aus der Sicht von so einem Inquisitor oder sowas. Also das ist schon ziemlich cool, wie der das macht. Aber jetzt für die deutsche Community fand ich das wirklich wichtig, weil es diese Buddup-Bücher ja auch einfach nicht auf Deutsch gibt und ich einfach nach wie vor finde, wer Buddup nicht kennt, der hat einfach, was 40k angeht, einfach so einen fetten Happen verpasst. Und ja, Buddup wird ja auch einfach immer wieder zitiert. Ne? Also ich meine, Lupf Huron bzw. Huron Blackheart ist ja bei 40k auch ein riesengroßer Charakter. Der spielt ja auch einfach eine große Rolle, ne? Also der ist quasi neben Abaddon der krasse Chaoskriegsherr, der halt auch richtig viel reißt und der auch so in so Schlüsselszenen einfach seine Hände mit dem Spiel hat, ne? Ich sag mal, da wo Gilliman getrickst wurde und da auf dieser Blackstone Fortress gefangen genommen wird, auch rote Korsaren, ne? Also die da von diesem Fadeweaver, großen Dämonen des Tsinch zwar gesteuert werden und quasi mit dem im Bündnis sind, aber am Ende sind es die Red Corsairs so, ne? Und ich sag mal, diese Novelle Huron Blackheart, fantastisch. Ja, also ich kann so als Fazit ziehen, mir hat's mega Spaß gemacht. Ich fand, das war ein richtig krasses, cooles Projekt. Wir haben durch Buddup so einen guten Drive ins Killteam bekommen bei uns und so viele Menschen darüber kennengelernt, zusammengebracht. Fantastisch. Ich fand das Ganze mega stark und würde den Ball an Nico weiterspielen. Und als
ganz kurz, ganz kleine Ergänzung noch, und wie, das habe ich vergessen zu sagen, und wie viele Leute wir aus unserem Dunstkreis mittlerweile ins Hobby geholt haben damit. Unbeabsichtigterweise.
Ja.
Das ist schon. Schon ziemlich heftig.
Ja, fand ich auch, als ich dann gestern mit hier Flo und Jan dieses erste Spiel für Flo, der hat vorher noch nie Killteam gespielt, gezockt habe, der war auch sofort hyper. Ne? Er meinte auch heute gleich zu mir, boah, ich muss mir unbedingt ein Buddup Killteam bauen. So, ne?
Ja. Sehr cool.
Sehr cool.
Ja.
Sehr schön.
Ja, was bleibt da noch zu sagen? War gut, ne?
Ja.
Ich kann ja nur einfach mit in dieselbe Bresche schlagen. Also was das für uns, für die Community bedeutet hat, das und uns zusammengebracht hat vor allem, das ist phänomenal. Und ich konnte mir aber auch echt niemanden besseren vorstellen, als euch, mit euch diese Reise zu begehen. Also ich weiß nicht, mit einem zweiten von mir vielleicht noch geiler. Okay, zwei Nikos. Boah. Nee, aber das war
Double Trouble.
Das war schon richtig, richtig gut. Und ich werde auch nie vergessen, dass wir sogar den Buddup-Krieg nach Nottingham getragen haben.
Ja.
Und das alleine ist schon phänomenal und als für die ganze Geschichte. Im Rahmen dessen quasi auch eine Nahtoderfahrung ist ja auch irgendwie schön, verbindet irgendwie mit Buddup.
Also und das ist einfach, ist auf jeden Fall jetzt 16 Monate ein sehr prägendes Erlebnis, was auch diesen Podcast, glaube ich, für immer zeichnen wird. Ne? Also das ist einfach, wir sind ja eigentlich weniger ein Warhammer 40k Podcast, wir sind eigentlich ein Buddup War Podcast und dieses Image werden wir vielleicht auch nicht mehr los, was ich gar nicht so schlimm finde, weil das Beste haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt wird es nur noch schlechter. Nee, Quatsch.
Ja, es könnte schlimmer sein mit dem Image. Ne? Es könnte schlimmer sein. Das ist schon ganz gut, glaube ich.
Ja, also ich bin nachhaltig begeistert und gerne wieder. Und ich freue mich aufs nächste Projekt. Und als allererstes freue ich mich natürlich jetzt auf die nächste Folge, wenn wir erzählen, was so aus allen geworden ist, die da jetzt mitgemacht haben. Ja. Und
total.
Und in diesem Sinne, it's time to say goodbye, Badab. So, und das ist auch mein Song für die Playlist. Und zwar von Andrea Bocelli und Sarah Brightman, Time to Say Goodbye, würde ich gerne auf die Playlist packen.
Geil.
Wellen und Weiber.
Wollen wir jetzt alle was Emotionales nehmen?
Muss
oder?
Ich muss nicht. Kannst du auch wieder Holzmichel oder so?
Oh Gott, nee, den hatten wir ja schon. Oh Gott.
Also,
Nico, was hast du?
Ja, also ich wenn wir jetzt richtig weit ausholen, ich hatte tatsächlich schon mit The End von The Doors gespielt in Gedanken. Hab mich aber
der hat Hunter, glaube ich, schon mal draufgepackt.
Ah, okay. Und deswegen, ich bin aber auch gelandet bei The End, natürlich The End, von In Flames.
Hm, schön.
Scheiße. May It Be von Enya. So.
Wow. Das ist nicht von dem Herr-Ringe-Soundtrack?
Ja, voll.
Heiß. Ja, und somit sind wir am Ende angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, dass ihr das mit uns so durchgehalten habt. Für den einen oder anderen war, glaube ich, Badab auch ein bisschen so ein, also, ne, wenn Leute jetzt gerne über Xenos reden und so, da war das natürlich nicht so das Thema. Aber, ja, tut uns nicht leid. Danke, dass ihr trotzdem dabei wart und wir freuen uns.
Es war beabsichtigt.
Wir freuen uns auf den 10., wenn wir darüber sprechen, was aus allen wird. Und vielen Dank, ihr beiden, dass ihr dabei wart. Wir sprechen uns zur Wochenshow oder zur nächsten regulären Folge, nicht wahr?
Düdüdüm.
Ganz genau.
Und jetzt aber sowas von.
Vorletztes Mal BMK Outro.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert. Der Bader Marstrom-Komplex.